Grüß Sie. Mein Gast heute ist Lana Idris. Frau Idris, gibt es Gemeinsamkeiten zwischen dem Job als Bankdirektorin und Vorstandsvorsitzende der SOS Kinderdörfer?
Ja, natürlich gibt es die. Also erstmal arbeiten ja in beiden Institutionen Menschen. Ne? Und Menschen brauchen IT, Menschen brauchen HR, Menschen brauchen verschiedenste andere Situationen. Und Leadership in der Rolle ist natürlich dasselbe am Ende des Tages, auch wenn es inhaltlich um etwas anderes geht. Wenn es einen Unterschied gibt, dann ist es natürlich die monetäre Motivation der Mitarbeiter. Die ist in Banken deutlich höher als im sogenannten NGO-Bereich.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Lana Idris. Vom Investmentbanking zum SOS Kinderdorf.
Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Das gilt ja dann für Vorstandsvorsitzende wahrscheinlich auch oder Vorständinnen mit den unterschiedlichen Motivationen der pekuniären Art.
Oh ja, das gilt ganz genauso.
Als Sie vor 5 Jahren gesprungen sind aus dem Investmentbanking in die Sozialprojekte, hat sich Ihr Gehalt halbiert, gedrittelt?
Gedrittelt.
Gedrittelt?
Mhm. Ja. Gut. Das kann man kommentarlos so stehen lassen, das war so. Das wusste ich aber vorher.
Ja, das ist keine Überraschung.
Aber es ist schon so, dass natürlich man sich in gewissen Lebensphasen, wenn die Kinder zum Beispiel noch klein sind, deutlich mehr Gedanken drüber machen würde. Ich habe das aber sehr strukturiert und mit dem Blick, dass ich wusste, wo ich hin will, vorbereitet. So, dass das aus meiner Sicht einigermaßen reibungslos geht. Außerdem bin ich nicht sehr anfällig für Statussymbole. Das heißt, ich habe nicht viel vermisst.
Und die 2/3 fehlt Ihnen nicht?
Nö, also es war wichtig, dass der Ruhestand geklärt ist, die Ausbildung meiner Kinder geklärt ist. Und das war beides erreicht. Und dann fehlen mir die 2/3 nicht.
Was fehlt Ihnen denn überhaupt dann aus dem alten Leben? Was fehlt Ihnen am meisten aus dem Dasein als Investmentbankerin?
Ja, also erstmal muss ich festhalten, dass ich dann eine wirklich gute Zeit hatte. Ich habe in Frankfurt sehr gerne gearbeitet. Ich habe noch nach wie vor sehr viele Freunde dort. Weil, das sage ich so, weil aus der NGO-Bubble da immer Überraschung entsteht, wenn ich das sage, weil sie meine politische Haltung kennen und sie sich das immer nicht vorstellen können, dass das ging. Aber wenn man sich auf die Menschen konzentriert, geht das schon. Was ich aus der Zeit definitiv vermisse, ist ein gewisser Level, da muss ich auch vorsichtig sein, wenn ich das formuliere, an Professionalität. Denn ich habe da wahnsinnig viel gelernt und es war auch ein Teil dessen, was ich mir vorgenommen habe, das, was ich dort gelernt habe, nun in der NGO-Branche und für einen guten Zweck einzusetzen.
Ich sage einmal, was NGO heißt, dann haben wir es auch einmal gesagt in der Sendung, sind also Non-Government Organizations, also eben Organisationen wie SOS Kinderdörfer, wie vorher waren sie bei Amnesty International, wie andere, die sich da eben sehr oft in humanitären, sozialen Geschichten engagieren, aber halt nicht von Regierungen ausgesteuert werden. Das sind diese NGOs und die sind nicht so professionell.
Wenn es an den Punkt von Management und so ganz einfachen Basic-Sachen geht, von HR und Finances, wären sie es immer sicherlich sehr gerne. Aber wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, sie haben viel weniger Geld zur Verfügung, können also im Wettbewerb um die Arbeitskräfte viel weniger Geld auf den Tisch legen und das macht sich bemerkbar.
Ich übersetze nochmal kurz, HR hieß früher Personalabteilung, das Wort war zu lange, wurde dann eingedampft, deswegen jetzt Human Resources.
So Human Resources. Also, entschuldigen Sie bitte, ich muss mich dran gewöhnen.
Okay, naja, ich weiß, dass im Investmentbanking ganz oft ja auch früher bei einer bayerischen Bank, die da tätig war, die Amtssprache Englisch war in den oberen Etagen. War das bei Ihnen auch so?
Es war nicht die Amtssprache, aber es wurde natürlich sehr viel Englisch gesprochen, weil man international arbeitet. Ja.
Und
aber
jetzt?
Ganz ehrlich, es ist jetzt noch viel mehr.
Ja?
Es gibt Tage, wo ich nur Englisch spreche. Wir sind in 136 Ländern dieser Welt. Da ist Englisch die meistgesprochenste Sprache, mit der wir uns verständigen.
Muss man auch vielleicht noch mal ein bisschen erklären. SOS Kinderdörfer weltweit, da sind Sie also die Vorständin. Wie groß ist das? Wie viele Kinder werden da betreut?
Kinder betreut in sogenannter alternativer Unterbringung, also heimähnlich, aber familienbezogen, sind es 70.000. Aber Kinder, die wir in unserem Programm haben, in der psychologischen Betreuung, in Schulen und so weiter und so fort, sind ca. 3,5 Millionen.
Also doch deutlich mehr.
Ja.
Das heißt, also ich zum Beispiel auch habe so ein Schwarz-Weiß-Bild eher noch von SOS Kinderdörfern, die wirklich so Einrichtungen waren, wo in großen Wohnungen und Ähnlichem ganze Familien immer zusammengewohnt haben. Und das ist heute gar nicht mehr das Hauptgewicht?
Es ist schon noch das Hauptgewicht, aber es ist, also erstmal ist es so, um das vielleicht auch den Zuhörern zu erklären, wir machen sogenannte familienähnliche Unterbringung. Das heißt, eine Betreuerin hat zwischen 4 bis 10 Kindern, die die elterliche Fürsorge verloren haben. Das gibt unterschiedliche Gründe dafür. Das kann Domestic Gewalt sein. Das ist schon beinahe schon wieder getan, den Angriff.
Im Haushalt.
Ja, genau. Aber es kann natürlich auch
im häuslichen Bereich, ja. So heißt es, genau. Ja.
Aber es kann natürlich auch eben Krieg sein, was sind oder andere Gründe. Und das ist sehr, sehr arbeitsintensiv. Das ist sehr teuer. Und das ist gut, dass es das gibt, aber das reicht natürlich nicht auf für die 120 Millionen Kinder da draußen, die Bedarf haben. Deswegen müssen wir uns auch über Programme an die Kinder wenden, wie zum Beispiel Ausbildungsprogramme und Schulbildung, aber auch ganz wichtig Familien stärken, damit es gar nicht erst dazu kommt, dass die Kinder ihre leiblichen Eltern verlieren, zum Beispiel durch wirtschaftliche Unterstützung. Weil wir sind so ungefähr die einzige Nichtregierungsorganisation oder NGO, deren Geschäftsmodell ist, zu verhindern, dass die Kinder in den Kinderdörfern landen. Weil es immer noch am allerbesten ist, wenn sie bei den Eltern bleiben können.
Was dazu aber dann führen kann, und Sie haben ja gerade schon Krieg gesagt, und in den letzten Jahren hat es ja genügend Krisen gegeben, wo scheinbar oder offensichtlich immer Leidtragende auch Kinder waren und sie da auch ganz nah dran waren. Das war also einmal Thema Ukraine-Krieg, als dann plötzlich in Russland Kinder aufgetaucht sind aus der Ukraine und in den Dörfern, in dem SOS-Kinderdorf. Oder eben zuletzt waren sie im Gaza mehrfach und haben da also aus dem Gaza-Streifen ein Kinderheim evakuiert, richtiggehend. All das werden wir in der Stunde noch besprechen. Und da ist also Englisch noch mehr Amtssprache offensichtlich als beim Banking. Über Sprachen insgesamt, was geht denn alles so? Also Deutsch, Englisch?
Französisch, Arabisch.
Kein Dänisch?
Nein, praktisch nicht. Das ist eine lange Familiengeschichte. Also der dänische Teil meiner Vorfahren, also mein Vater Syrer, meine Mutter Dänen, aber Deutsch Dänen, die ist mit der Wahl des Ehegatten zu dieser Zeit nicht so ganz einverstanden gewesen.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Lana Idris. Norddeutsche mit dänisch-syrischen Wurzeln.
Wie viele andere Menschen mit dänisch-syrischen Wurzeln kennen Sie?
Ein. Und kennen
das ist mein Bruder.
Stimmt. Zwei. Okay. Entschuldigung. Aber tatsächlich habe ich einmal irgendwo in Social Media eine Post gesehen von einem syrischen Künstler, der in diesem Post schrieb, dass er eine dänische Mutter hat. Mhm. Den habe ich auch tatsächlich angeschrieben und hat gesagt, ich glaube, wir sind die einzigen beiden auf dieser Welt mit dieser Kombination. Hat er auch gefunden. Ich habe seinen Namen vergessen, wir sind nicht in Kontakt geblieben. Aber es ist tatsächlich etwas, was man nicht so häufig trifft. Und wenn man dann noch den Norden im Blut hat, nicht? Dann werden die Leute völlig verwirrt.
Ja, jetzt aber dann noch mal kurz die lange Geschichte doch vielleicht noch erzählt. Also wie ist der Syrer dann nach Dänemark oder zu der Deutsch-Dänin gekommen?
Er hat meine Mutter im Zug angequatscht, in Hamburg, wo beide studiert haben.
Ah ja.
Das ist wichtig, weil meine Eltern durchaus mal ganz konservative Ambitionen hatten, was mein Interesse am anderen Geschlecht anging. Und als ich das rausgefunden habe, weil ich hätte mich niemals auf einen Kaffee einladen lassen im Zug. Habe ich denen erstmal was erzählt.
In den 70er Jahren noch dazu.
Nee, 60er sogar.
Das war in den 60er.
Ja, ich habe noch einen deutlich älteren Bruder. Und dann haben die sich in Hamburg kennen und lieben gelernt. Sehr schnell danach war mein Bruder auf der Welt. Und dann war das ja zu der Zeit auch notwendig, dass man heiratete. Und ja, the rest is history, wie man so schön sagt.
Was machen die Eltern beruflich oder haben sie gemacht?
Mein Vater war Volkswirt und hat auch viel im Ausland gearbeitet und wir sind immer in Deutschland geblieben. Meine Mutter hat eine Ausbildung als Erzieherin gemacht, ist dann aber in erster Linie Hausfrau gewesen.
Mhm. Immer in Deutschland geblieben, aber wahrscheinlich auch nicht immer in Deutschland geblieben. Also gab es als Kind Kontakte nach Syrien?
Nach Syrien gab es die ganze Zeit Kontakte. Tatsächlich waren wir noch mal eine längere Zeit, als ich sehr klein war, im Sudan. Angeblich habe ich auch den arabischen Dialekt zu dem Zeitpunkt gesprochen. Ich kann mich an nichts erinnern. Und wir sind dann als zu meiner Schulzeit zurück nach Deutschland gekommen und wirklich geblieben. Aber nach Syrien sind wir immer wieder gereist, regelmäßig so ab meinem Alter von 12 Jahren.
Und Sie haben lange und intensive Verbindungen.
Ja, absolut, absolut.
Also Sie haben ja sogar mal soziale Vereine gegründet, Handelsunternehmen, Gyalpa.
Gyalpa, ja.
Genau, für die Menschen dort, also wo dort Kunsthandwerk und Ähnliches hergestellt werden sollte und hier dann verkauft.
Das ist auch so passiert. Das war in erster Linie seit 2011 der Bürgerkrieg in Syrien ausgebrochen war und die großen Anzahl von Syrern in Libanon, die Türkei und nach Jordanien geflohen sind. Und das waren ja katastrophale Zustände, sind es auch nach wie vor. Dem Land geht es jetzt auch nicht sehr gut. Aber ich habe mir überlegt, wie man irgendwie helfen kann und vor allen Dingen mit Würde helfen kann in dieser Situation. Und dann ist es eigentlich immer am besten, wenn man Menschen dort abholt, wo sie stehen und was sie können. Und nicht versucht, vom Westen oder globalen Norden zu erzählen, ja, mach das mal so.
Funktioniert das richtig?
Das hat funktioniert, aber ich habe das eingestellt schon vor einer ganzen Weile, weil das war dann wirklich eine Doppel- und Dreifachbelastung, die nicht mehr aushalten konnte.
So, jetzt haben Sie ja gerade gesagt, inzwischen ist Assad also weg, Krieg aus, Verbindungen heute?
Ja, nach wie vor. Allerdings muss ich sagen, ich habe auch ein paar Interviews gegeben, als er gestürzt worden ist, um das auch einschätzen zu können. Ich habe fast 2 Tage lang geweint vor Freude. Meine Familie hat das immer schwerst belastet. Mein Vater kommt sozusagen aus der traditionellen Opposition. Und der Riss ging auch durch die ganze Familie. Fast alle sind geflohen, überall auf der Welt. Und das war eine extreme Belastung. Mich hat die Angst, die mein Vater vom Assad-Regime hatte, die hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Und deswegen war das eine Wahnsinnserleichterung. Und ich konnte es nicht glauben. Ich habe nicht geglaubt, dass ich das nochmal erlebe, dass es die nicht mehr gibt. Und jetzt gibt es sie nicht mehr. Trotzdem hat Syrien große Herausforderungen. Nathalie Amiri war vor kurzem dort und wir haben in der Zeit auch viel miteinander gesprochen. Sie hat mir dann so live berichtet, was sie sieht. Und die erste Euphorie, die war einfach gigantisch. Aber jetzt kommen die Menschen ganz stark in der Realität an und es fehlt an allem.
War auch bei uns im Talk, Nathalie Amiri schon hat da auch ganz viel erzählt. Begleitet sie also seit der Jugendzeit. Und in ihrer Jugendzeit ist noch was anderes passiert in Bremerhaven. Ich habe nachgeschaut, ist dort mit der DVU die erste rechtsextreme Partei in der Bundesrepublik politisch erfolgreich gewesen.
Das ist richtig und das war genau zu meiner Sozialisierung gut recherchiert.
Deswegen
das wollte wissen die wenigsten noch.
Ich wusste auch nicht mehr, aber man kann es auch nachschauen. Ja. Gute Kollegen, die gut vorarbeiten. Hat sie das politisiert? Haben Sie das mitgekriegt?
Natürlich habe ich das mitbekommen. Ich hatte nämlich das Problem.
Also bei 87 sind die plötzlich in das, was bei uns Stadtrat hieß, gekommen.
Genau. Ich kann mich genau daran erinnern. Es gibt so viel, was ich aus der Zeit vergessen habe, aber daran kann ich mich erinnern. Das war tatsächlich ein Schock. Und außerdem hatte ich einen Mitschüler, dessen Vater bei der DVU war. Mhm. Ziemlich hohes Tier für so Kommunalpolitik. Und der sprach dann immer ganz stolz drauf. Und wir beide sind so miteinander geclasht, voll im Teenageralter. Und später hat er sich mal in mich verliebt. Das klingt jetzt wirklich verrückt, aber das war so. Und ich musste dann, und er ist so ein bisschen Richtung Neonazi abgedriftet, und ich musste das irgendwie handeln. Das war eine Herausforderung. Deswegen kann ich mich daran noch sehr gut erinnern. Und ich habe politisch eine völlig andere Meinung.
Was hat sie politisch gemacht?
Ich würde sagen, meine Mutter zu großen Teilen, die sehr hohe Moralvorstellung hat. Also sie ist eher so evangelisch sozialisiert. Und sie hat sehr früh mitgegeben, dass man eigentlich auf der Welt ist, um anderen zu helfen. Und das habe ich an verschiedensten Orten versucht umzusetzen. Und dabei ist ja erstmal der Umweltschutz über den Weg gelaufen, aber auch sehr viel schneller die Menschenrechte.
Was dann wiederum eigentlich fast logisch dahin führt, dann mit 19 UNO-Generalsekretärin werden zu wollen.
Ja, und vor allen Dingen mit dem Nahen Ostbezug. Also ich habe mitgelitten mit meinem Vater und der Geschichte.
Ja,
und
schon.
Aber ich wollte den Nahen Osten befrieden.
Ja.
Ganz alleine.
Aber es gibt doch so viele, die syrische Eltern haben, denen es nicht gut geht. Und die wollten alle nicht UNO-Generalsekretärin werden.
Das weiß ich auch nicht. Mir hat mal irgendjemand gesagt, Mann, Lana, kannst du auch mal klein?
Ja.
Das ist mir irgendwie in Gewege gelegt. Das ist mir auch ein bisschen peinlich.
So, aber Sie trauen dem auch gar nicht nach, haben Sie dann später mal gesagt?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe ein Praktikum gemacht und ich bin auch Star Trek-Fan. Und ich hatte von der UN so die Vorstellung, ne, die Vereinigten Planeten und wir alle zusammen und Frieden und hello. Und dann bin ich ja in der Zeit dann auch gleich in die Irak-Krise sozusagen reingekommen, wo man sich ja prinzipiell, wo man also Hilfe, wahrscheinlich tendiert die USA heute auch wieder in die Richtung, nur bekommen hat im Irak, wenn man Öl abgab. Also das war ein Handelsgeschäft. Und das war nicht meine Vorstellung von wir leben in einer friedlichen Weltgemeinschaft zusammen.
Haben Sie denn andere direkte politische, also wenn vielleicht doch ein bisschen kleiner, nicht dann UNO-Generalsekretär, sondern andere direkte politische Karriere auch mal überlegt?
Nee, nicht wirklich. Und ich habe gerade kürzlich wieder gedacht, dass ich das wirklich nicht machen will. Ich bin Mitglied bei einer Partei, weil ich ein demokratisches Grundverständnis habe.
Das ist auch kein Geheimnis bei welcher, ne?
Nö.
Und, ist kein Geheimnis bei welcher, ne?
Nö.
Okay. Gut. Ich meine, man könnte jetzt auch jederzeit sagen, bei welcher Partei.
Naja, wenn ich die Grüne
Warum
Jugendinitiative in Bremerhaven gegründet habe, dann ist ja wohl klar, in welcher ich bin.
Ja, aber kann man doch sagen.
Nein, na, gar keine.
Nicht er ist auch in Bayern. Nicht.
Nein, keine Sorge, ich habe keine Angst davor. Nur es ist halt so eine Thematik gerade, dass, was mich natürlich auch ärgert, dass man sehr dämonisiert wird, wenn man sozusagen links ist und nicht alle Tassen
Werden
im Schrank.
Sie heute als Grüne noch dämonisiert?
Entschuldigen
also
Sie bitte
Sie
mal, kann ich Herrn Merz
heißen?
Zitieren? Die haben doch alle keine Tassen mehr im Schrank.
Aha.
Und wenn Sie sich die ganze Springerpresse der letzten Zeit ansehen, Sie merken, ich kriege Temperatur.
Bleiben Sie, bitte bleiben Sie kühl und gelassen. Also, trotzdem, der erste Bund mit 19 gescheitert mit der UNO-Generalsekretärin. Sie scheinen aber sehr früh, sehr strukturiert in dem Alter gewesen zu sein. Wenn ich es richtig weiß, war auch mit 19, stand schon das andere Ziel fest, 2 Kinder adoptieren.
Absolut.
Warum?
Weil das richtig ist.
Okay.
Es ist ganz einfach richtig. Also, es gibt unglaublich viele Kinder und deswegen ist auch richtig, dass ich bei SOS Kinderdörfern gelandet bin, die keine Eltern haben.
Aber warum mit 19 und genau 2?
Das stimmt jetzt nicht, dass ich das direkt durchgezählt habe. Nein, es hätten auch mehr sein können. Und zwischenzeitlich habe ich damit auch mal geliebäugelt. Aber mindestens 2, machen wir es mal so. Mhm. Ich war auch zu zweit. Das ist, glaube ich, nennt man in der Psychologie Wiederholungszwang. Ich wollte also mindestens 2 Kinder haben. Und ich fand es richtig und auch logisch. Und ich habe auch ein Praktikum in einem sudanesischen Kinderheim gemacht, dass es Menschen geben muss, die diese Kinder annehmen.
Klar. Also mich überrascht eben nur die Perspektive mit 19 und dann eben so entscheiden. Aber da waren Sie weitsichtig genug. Wann war es dann soweit? Wie viele Jahre später?
Es war, das ist 29, 10 Jahre später.
1:1 der Talk. Heute mit Lana Idris, die wahrscheinlich, denke ich mir, also mit dieser politischen, sozialen Einstellung, die Sie gerade gesagt haben, die klar geworden ist da, da waren Sie in der Banking-Metropole Frankfurt wahrscheinlich schon eher eine Exotin, oder?
Ja, das stand auch mal in irgendeiner Zeitung, genau das Wort. Oder Paradiesvogel war es, nee, stimmt. Ja und nein, weil man nämlich schon ein paar Gleichgesinnte gab, aber nicht sehr, sehr viele. Und ich glaube, sehr deutlich wurde das in der Zeit, als ich bei Blockupy mitgemarschiert bin und prinzipiell gleichzeitig dafür sorgen musste, dass meine Bank verbarrikadiert war, sodass die Scheiben nicht einschmeißen. Also von daher beide Seiten.
Darf ich noch mal übersetzen? In dem Fall für die Jüngeren, die das nicht mehr wissen. Blockupy, also das gab es auch in New York mal, eine Bewegung, wo es also darum ging, Banken und speziell Börsen also auch einfach zu blockieren, zu belagern.
Genau.
Was
ich bin
für
aber
eine Bankdirektorin?
Nur auf die Demonstrationen mitgegangen, weil das finde ich wiederum nicht richtig.
Aber Sie haben trotzdem dann, es hat Sie nicht abgehalten davon, eine sehr schnelle Karriere zu machen. Aber Mitte 30 Direktionsetage der Bank, da können Sie so auffällig als Demonstrantin nicht gewesen sein.
Nee, ich glaube grundsätzlich nochmal, dass man das unterschätzt, wenn man das gut erklärt und wenn man sonst ein ganz nettes Kerlchen ist, was man auch alles machen kann und vertreten kann, wenn man es auch erklärt und nicht aggressiv rausschreit. Ich hatte gerade gestern mit einem der Freunde aus dieser Bankenzeit ein sehr langes Gespräch, freundschaftlich, aber bestimmt. Er wählt CDU, ich Grüne und wir hatten jetzt über die Situation in unserem Land eine sehr unterschiedliche Auffassung.
Sondierungsgespräche nennt man das im Augenblick in Nachrichten.
Genau.
Ja, wobei zwischen CSU und Grünen CDU und Grünen.
Ja, und das war damals auch so, das wussten alle. Aha. Aber tatsächlich muss ich zugeben, unterschätzen Sie nicht, dass ich jünger war und auch unsicherer war. Das heißt, ich bin dann natürlich am Anfang nicht frontal mit drauf losgegangen, sondern habe das ein bisschen mehr für mich behalten.
Gab es dann irgendwann mal so das Gefühl, als dann irgendwie ein Director an der Tür stand oder so, ach, jetzt habe ich es geschafft? Also so ein ganz niedriges Karriere-Reflex-Dasein?
Ja, aber ich muss das in Zusammenhang setzen. Natürlich, ich bin menschlich. Natürlich fand ich das genial. Aber besonders fand ich das genial, dass ich als erste Frau dort in diese Rolle geschafft hatte. Mhm. Weil das waren die härteren Widerstände als die Politik oder meine soziale Einstellung. Mhm.
Langweilig war es dann nicht wahrscheinlich. Oder was hat Sie dazu gebracht, es war gar kein Umorientieren, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe.
Naja, also zum einen habe ich immer schon ein gutes Verhältnis mit meinem Arbeitgeber gehabt und die haben mir ermöglicht, weil sie es auch toll fanden, was ich mag, dass ich meinen Vertrag auf 90% reduziere und dann die frei gewordenen Tage in Urlaubstage und nicht, dass ich eine 4-Tage-Woche oder so mache oder 4,5-Tage-Woche. Und die habe ich prinzipiell komplett in soziale Projekte gestellt, in Ehrenamt, in Engagement und so weiter. Mit anderen Worten, ich hatte eigentlich gar keinen Urlaub mehr, weil ich habe auch 2 kleine Kinder alleinerziehend.
Jetzt war das dann dann irgendwann mal. Also weil ursprünglich waren Sie zu zweien, haben Sie dann Sie und Ihr Bruder. Aber die Adoption, da war es noch das Vater-Mutter-Kind-Modell.
Ja.
Und dann plötzlich war es nur das Mutter-Kind-Modell.
Richtig, genau. Und es ging relativ schnell. Und das ist nur das, was Mutter- und Zwei-Kind-Modell war. Und da war ich natürlich echt herausgefordert. Also das ist auch eine Zeit, die ich nicht... Sie war wunderschön, aber sie war auch sehr anspruchsvoll. Und dann diese Belastung... Und dieses brennende Gefühl, dass ich etwas für andere Kinder auf dieser Welt tun muss und Frauen, das ließ sich nicht mehr in Einklang bringen. Irgendwann war der Punkt und es war ja auch noch so extrem, weil ich arbeitete in einem Umfeld, das die Reichsten der Reichen reicher macht. Und irgendwann habe ich wirklich diese ethische Brücke nicht mehr hinbekommen. Und dann habe ich mich sehr strukturiert hingesetzt, mir Zeit gelassen und sagen, okay, was machen wir denn jetzt mit dieser Situation? Und dann habe ich angefangen, die zweite Karriere aufzubauen, während ich noch eine Weile bei der Bank gearbeitet habe.
Wie hat Ihr Umfeld reagiert?
Es gab eine Gruppe von Menschen, die hat darauf reagiert und gesagt, ja, das macht total Sinn. Weil der erste Schritt war ja zu Amnesty International und das war für manche herausfordernder als SOS Kinderdörfer. Mhm. Und mein soziales Engagement, das wussten auch immer alle. Aber viele haben gesagt, es passt einfach zu ihr, das ist richtig, nachvollziehbar. Und dann gab es eine große, große Gruppe, die hat so, die hat reagiert und wollte, dass ich das nicht tue. Ich habe lange darüber nachgedacht, warum das so ist. Und ich glaube, wenn man das wirklich macht und auf so viel Gehalt verzichtet und in eine andere Welt geht und ein anderes Leben lebt, dann beweist man allen denen, die es nicht machen, du könntest es tun. Und dann müssen die sich mehr in Frage stellen. Also es ist so ein bisschen, ne, man geht aus der Gruppe raus und das wollen die nicht. Also ich habe die absurdesten Horrorszenarien aufgemalt bekommen von Menschen, ich glaube, die echt nett sind eigentlich und mich mögen, was alles Schlimmes mit mir passieren würde, wenn ich also was meine Kinder verraten würde, weil ich dieses Einkommen aufgebe.
Na gut, aber Sie haben ja gesagt, da war ja viel vorgesorgt, also die Kinderausbildung und so weiter war finanziert.
Das habe ich auch gesagt. Ich sag mal, glaubst du nicht, dass ich mich da drum vorher gekümmert habe? Aber es war, glaube ich, viel mehr. Und dann gab es noch eine Gruppe, die mit ein bisschen Neid reagiert hat. Und sagt, ach schön, das würde ich auch gern machen. So ein bisschen Sinn im Leben, ne? Ist auch mal schön.
Es sollte gar kein direkter Wechsel werden, zunächst mal, wenn ich das richtig weiß, sondern es war ein Sabbatical geplant, ein Buch schreiben.
Ja, aber das ist schief gegangen.
Endlich mal was.
Ja, aber...
Ja, das ist bei Ihnen nicht so oft so. Also gut, UNO-Generalsekretärin und...
Ist schief gegangen.
Und Buch auch nicht.
Ja, aber auch der Sabbatical mehr, also, ne, weil meine beiden Kinder nacheinander schwer krank geworden sind und meine Mutter. Mit anderen Worten, der Sabbatical war da nicht ein Jahr, weil, und dann kam auch das Angebot von Amnesty, sondern es waren am Ende des Tages, glaube ich, 5 Monate. Und dann war ich in diesen 5 Monaten mehr in deutschen Krankenhäusern als irgendwo anders. Also das Projekt musste dann leider beerdigt werden.
Aber das Buchprojekt kann ja noch irgendwann mal kommen.
Ja, auf jeden Fall.
Sie suchten ja noch was vorhin für einen Ruhestand.
Nee, ich suche nichts. Ich weiß schon, was ich tue.
Ne? Nein. Das heißt jetzt Cliffhanger. Um Cliffhanger mal zu übersetzen, das ist jemand, der Bergsteigen geht und da an der Klippe hängt und vielleicht gleich runterfällt oder auch nicht. Das sind die sogenannten Cliffhanger. Mhm. Wir lassen ihn mal hängen.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Lana Idris hat 81 Kinder aus Gaza gerettet.
Knappes Jahr ist das her, ne?
Ja, ziemlich genau ein Jahr.
Ja,
das war im März.
März 24. Was ist da genau passiert in dem SOS-Kinderdorf in Gaza?
Das SOS-Kinderdorf in Gaza, in Rafah, im Süden des Gazastreifens, ganz an der ägyptischen Grenze dran, war schon nach 3 Wochen nach dem Hamas-Angriff und der Gegenreaktion bedroht. Und dann hatten wir die Situation, dass wir wirklich sehr bald auch erste Bombeneinschläge direkt neben dem Dorf hatten.
Wie groß?
Das Dorf, die Größe von Dörfern sind ungefähr immer so zwischen 100 und 120 Kinder, die in dieser Dorfgemeinschaft leben. Und dann gab es dazu aber noch eine Schule und ein Sozialzentrum. Mhm. Ich würde auch vorweg sagen, es ist inzwischen komplett zerstört. Und ich habe zu dem Zeitpunkt das Auswärtige Amt angerufen und um Hilfe gebeten. Und dann begann ein Prozess, der in meinem Leben als etwas ist, was das Schwerste, aber auch am Ende des Tages mit einem sehr glücklichen Ende war. Es begannen 4 Monate Verhandlungen mit den Ägyptern, den Palästinensern, den Israelis, dass wir die Kinder dort rausholen dürfen.
Jetzt aber trotzdem nochmal erklärt. Also Sie sitzen in München größtenteils in Ihrer Zentralorganisation als Vorstandsvorsitzende von SOS Kinderdörfer weltweit.
Ja.
Dass Sie da dann mit vor Ort sind, dass Sie da dann direkt, ich meine, das sind ja alles Landesverbände, die unabhängig sind.
Das ist richtig. Bei SOS Palästina gehören die bei uns zum Dachverband, weil die können nicht selbstständig sein. Das ist juristisch bedingt. Aber der Grund, warum ich das gemacht habe, erstmal wird dieses Kinderdorf fast ausschließlich von deutschen Spendern finanziert. Für die trete ich auch ein und ich wollte die Kinder da rausholen. Und das Problem, das wir hatten, ist, dass das Sorgerecht mit der Nationaldirektorin von SOS Palästina ist. Die sitzt aber in Bethlehem und die bekam keine Reiseerlaubnis. Mhm. Wir konnten jetzt unmöglich die Kinder Beamten des Auswärtigen Amts oder der deutschen Botschaft in Ägypten übergeben. Also brauchte es jemand, der zwischenzeitlich die Verantwortung dafür übernahm. Und ich fand, das ist ein gefährliches Umfeld. Das war eine sehr anstrengende, herausfordernde Reise, dass ich das nicht an einen Mitarbeiter delegieren kann, sondern dass ich das selber machen muss.
Also Sie sind hin?
Ja, habe die Kinder abgeholt.
In den Bus sozusagen transportiert?
Ja.
Und sind dann, das stelle ich mir schon schwierig vor auch, oder? Also mit palästinensischen Kindern dann durch Israel durchfahren in
durch
dieser Situation?
Durch Ägypten und dann durch Israel. Deswegen hat es 3 Tage gedauert.
Ja.
Außenrum sozusagen, müssen Sie sich das vorstellen.
Und das ist bekannt geworden?
Ja, das war, hätte nicht bekannt werden sollen. Wir wollten nicht, dass das bekannt wird. Es war wirklich eine diplomatische Hochleistung, das zu schaffen. Erstmal durften wir nicht genügend Betreuer mitnehmen. Die haben keine Ausreisegenehmigung bekommen. Was dazu führte, dass wir mit 8 Betreuern mit 81 Kindern unterwegs waren. Und viele davon sind, also fast die Hälfte sind unter 5. Das war schon mal an sich eine Herausforderung. Mhm. Und die zweite Sache war ganz einfach, oder nicht ganz einfach, aber aus meiner Sicht, dass es gar nicht, es gibt ja so viele Parteien dort, dass es wichtig war, die Kinder zu schützen und sie sicher nach Palästina zu bringen, ohne dass das einen zu großen politischen Wirbel verursacht. Hat es aber doch, denn als wir in Israel reingefahren sind, wir waren vielleicht 2 Stunden da, ist das irgendwie geleakt worden auf Social Media, auf Telegram und innerhalb von 1-2 Stunden, weil das ist noch nie vorher geschafft worden, die Genehmigungen dafür zu erhalten, Kinder aus dem Gazastreifen in die Westbank zu bringen, waren wir in allen Medien dieser Welt.
Und nicht von allen sehr unterstützt.
Naja, es war sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also
ich
erst
habe immer gelesen, dass es Demonstrationen gab am Wegesrand, wo die Menschen versucht haben, sie aufzuhalten.
Ja, das waren aber, ich würde sagen, aus der Entfernung, ich habe sie ja auch gesehen, waren das in erster Linie radikale Siedler aus Israel, die das nicht wollten, dass die Kinder ins aus ihrer Sicht heilige Land gebracht werden und haben uns auch beworfen mit Steinen etc. und versucht, von der Straße abzubringen. Mhm. Aber wir hatten Schutz durch die Israeli Defense Force, die war dabei.
Ein Jahr her?
Mhm.
Sie waren vor kurzem wieder da?
Ich war vor 10 Tagen da.
In Bethlehem?
In Bethlehem, ja.
Bei den Kindern,
genau
wo das
diesen
jetzt
Kindern,
ist? Bei genau
ja.
diesen Kindern,
die jetzt seit einem Jahr in Sicherheit leben.
Was ist passiert seitdem?
Oh, ist eine Menge passiert. Also erstmal das Team dort vor Ort, ich meine, das sind hochtraumatisierte Kinder, eine Wahnsinnsarbeit gemacht, das ist wirklich wunderschön. Und die meisten haben sich noch an mich erinnert, das war auch echt traumhaft. Ich hatte alle möglichen im Arm und die haben Bilder gemalt etc. Und es gab eine Riesenfeier und das Team vor Ort hat zum Beispiel mit einem Chor, der unter anderem Suheli, Arabisch und Englisch und sogar ein bisschen Deutsch gesungen hat, die Kinder aus von Bethlehem mit den Kindern aus Gaza gemischt. Also auch ihre Konzentration gefördert. Das war ein ganz besonderer Moment. Aber was auch sehr wichtig ist zu erwähnen, ist, dass wir natürlich jetzt die Möglichkeiten hatten, mit Psychologen und Psychiatern zu versuchen, so viel wie möglich, wie es irgendwie geht, wieder zu reparieren im Wahnsinn. Ich kann das nicht anders nennen, weil diese Kinder sind unglaublich vielen Gräueltaten ausgesetzt gewesen. Nun nicht im Kinderdorf, aber durch nach fast für sie 5 Monaten Dauerbombardierung. Es ist jetzt nicht so, dass das ein leichter Weg wird. Und das wissen wir aber auch. Dafür sind wir ja auch spezialisiert.
Und zurück geht der Weg sowieso nicht. Wahrscheinlich, Sie haben schon gesagt, das Heim, das frühere, das Kinderdorf ist völlig zerstört.
Wir wissen seit dem Waffenstillstand, dann konnten wir das erst mal, wir hatten Drohnenbilder gesehen, dass es schon ziemlich demoliert war. Aber es ist jetzt wirklich dem Erdboden gleich gemacht. Und dementsprechend gibt es einfach nirgendwo, wo wir hin können. Das Problem hatten wir ja schon bei raus. Wohin?
Ja.
Und jetzt müssen wir erstmal, es war immer geplant, dass sie, wenn der Krieg vorbei ist, zurückgehen. Jetzt, ich habe auch mit den palästinensischen Sozialministerin gesprochen, auch mit den Botschaftern und so weiter. Mir wurde erklärt, dass wir damit rechnen sollen, dass das noch mindestens 3 Jahre dauert, bis man wieder eine Baugenehmigung bekommt.
Ist jetzt nicht ganz der Alltag der Vorstandsvorsitzenden sehr wahrscheinlich. Ne? Wie nahe oder weit weg sind Sie sonst dran, wenn nicht so eine Aktion
passiert? Ich bin ziemlich häufig recht nah dran.
Ja?
Also, und das nicht im Sinne von Mikromanagement, sondern weil wir eben, das sagten Sie vorhin schon, inzwischen es einfach mit so vielen Kriegen zu tun haben und Krisen zu tun haben und jetzt auch durch die Entwicklungen in den USA so viele Hilferufe bekommen nach Lebensmitteln und Medikamenten, dass ich auch der Meinung bin, ich muss das auch sehen, was kann ich meinen Mitarbeitern zumuten und ich fühle mich da sehr betroffen.
Wie schlagen sich die SOS-Kinderdörfer rund um den Ukraine-Krieg? Also ich habe das vorhin schon gesagt, da sind plötzlich in Russland Kinder dort aufgetaucht aus der Ukraine, wo man annehmen musste, dass die aus Deportationen gestammt haben, wo sie gesagt haben, oh, das wird dann für uns aber schwierig als SOS-Kinderdörfer,
wenn
wir da plötzlich mitspielen.
Ich war sehr dafür, SOS Russland, die dafür verantwortlich waren, zu suspendieren und das haben wir auch getan aus unserer Föderation raus. Das waren aber keine SOS Ukrainer Kinder, Dorfkinder. Ne? Dort waren wir betroffen, mussten ebenfalls evakuieren in den Westen der Ukraine und wir haben seit dem Ausbruch oder seit der Invasion von Russland, das muss man ja heute auch unbedingt nochmal dazu sagen, haben wir dort Hilfe geleistet und da sind wir in mehreren hunderttausend Kindern, die wir versorgt haben. Diese Kinder, die dort, und das ist durch einen Investigativjournalisten rausgefunden worden, die in dem Kinderdorf in Russland in einem aufgetaucht sind, die scheinen wirklich aus einem dieser Deportationsprogramme aus der Krim und aus dem Donetsk gekommen zu sein. Das Problem ist eben, warum wir das auch gemacht haben. Nach internationalem Recht hätten sie die melden müssen beim Roten Kreuz. Das haben sie bis heute nicht getan.
Und sie müssen natürlich auch immer aufpassen, gerade bei so einer breit verstreuten Organisation, wie ist Kinderdorf weltweit, ich meine, wenn da mal irgendwo eine Schieflage entsteht, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, nur in den Medien, sie sind ja auf Spenden angewiesen, wenn es plötzlich heißt, die unterstützen aber irgendwelche Adoptions-Deportationsprogramme. Ja. Ich meine, das ist wahrscheinlich eine ihrer Kernaufgaben, auch zu sorgen.
Ja, aber wir müssen sagen, zum Beispiel in diesem Fall, da wussten die Menschen auch, wir haben uns ja auch sehr wahnsinnig engagiert, Kinder aus Russland zurückzuführen. Es war also am Ende des Tages eine Anzahl von 11 Kindern. Und wir haben auch alles transparent gemacht. Und dann ist es deutlich besser, dass wir jemand sind, der das auch tun kann und der dann auch jemanden rausschmeißen kann. Wir haben eigentlich sehr viel Unterstützung und Lob für unsere Handlung und auch über dieses konsequente Handeln bekommen.
Und Sie sind ja ohnehin niemand, der so Krisen irgendwie scheut. Ich meine, als Sie übernommen haben, SOS Kinderdörfer, da war doch gerade eine Studie rausgekommen, die war schon auf dem Markt, wo eben über sexuellen Missbrauch und andere Umstände in Dörfern in der Vergangenheit auch gesprochen wurde. Viele andere haben gesagt, oh, das lange ich jetzt aber nicht an. War für Sie eher ein Ansporn sogar?
Ansporn würde ich nicht sagen, aber ich war, und jetzt kommt, was Sie mir ganz am Anfang die Frage gestellt haben, ich war Compliance Officer zunächst in der Bank. Und bei Amnesty gibt es ja den Spruch, we chase bad guys. Und ich habe schon einen Teil in meinem Leben damit verbracht, Dinge aufzuklären und transparent zu machen. Und ich nehme an, dass ich unter anderem auch geholt worden bin, weil ich so etwas kann. Und das ist bei Kindermissbrauch umso wichtiger, ist wahrscheinlich der wichtigste Grund überhaupt, es zu tun. Und deswegen habe ich mich da nicht angespornt gefühlt. Es wäre schöner, wenn man es nicht machen muss. Wir reden auch hier über Fälle, die zum Teil sehr lang zurückliegen. Das heißt, die Aufarbeitung ist nicht gerade einfach. Aber nein, das ist völlig richtig,
was jedenfalls das nicht gescheut, auch sich da rein so fallen zu lassen, wie eben jetzt in diese Geschichte im Gazastreifen. Jetzt haben wir gerade gehört schon, also Ukraine-Krieg, Krise im Nahen Osten, kriegen Sie alles mit SOS Kinderdörfer ganz direkt zu spüren, logischerweise. Auch schon die neue Politik von Donald Trump im Weißen Haus?
Ja, absolut. Insbesondere, also ich weiß noch, wir haben das in den Nachrichten gehört und am nächsten Tag bekam ich bereits eine WhatsApp aus Somalia, dass mit einem Foto von einem Brief, den bereits der Rubio unterschrieben hat, dass alle Fördermaßnahmen in Somalia eingestellt sind, ab sofort. Und die Mitarbeiter von USAID haben mir beschrieben, dass sie auf dem Feld waren und geimpft haben und abberufen wurden und nicht weiter impfen durften. Also es ist eine Horrorsituation. Also es ging extrem schnell. Ich bin aber auch jemand gewesen, der letzten Sommer das Project 25, das ja veröffentlicht im Internet, gelesen hat. Also von den 900 Seiten immerhin 700. Mhm. Und da steht das haargenau so drin, dass sie das machen werden. Deswegen seit letzten Sommer beschäftige ich mich mit den Vorbereitungen und wie wir darauf reagieren können.
Naja, gut, aber so richtig seherisch können Sie auch nicht unterwegs sein. Also,
ich war 100%ig sicher, dass das kommt.
Ja, ich weiß noch nicht, was ich sagen wollte.
Ja, ich wollte es doch nur sagen.
Ja, ist doch in Ordnung. Dann kam ja noch so ein bisschen das Ampel aus dazu.
Ah ja, stimmt. Das war tatsächlich sehr überraschend.
Das hat ja auch Auswirkungen auf Kinderrechte, ne?
Ja,
bei uns nun wiederum welche.
Ja, mehrere, aber ich würde vor allen Dingen, dass bei uns in Deutschland, im Gegensatz zu den meisten Ländern der Welt, die Kinderrechte nicht im Grundgesetz verankert sind.
Aber das wollten die ja.
Ganz genau. Dass alle demokratischen Parteien wollten das, bis auf die AfD.
Nee, alle demokratischen Parteien.
Genau. Ja. Und die sieht das so, dass die vom Objekt, denn sie sind schon ein Rechtsobjekt, ne, aber nur über die Eltern, die das Subjekt sind. Und dass diesen Halbsatz im Grundgesetz dazu führen, dass Richter und alle viel mehr noch im Interesse des Kindes entscheiden müssen. Und das kann einfach nur gut sein. Die AfD denkt, dass das eine Ideologisierung von Kindern durch den Staat ermöglichen würde. Und das dürfte jetzt auch erstmal wieder auf Eis liegen.
Je nachdem, wie da dann weiter sondiert wird. Ne? Aber ich meine, ich glaube, die Grünen haben sich da tatsächlich besonders auch dafür eingesetzt. Ja. Und diese spielen ja jetzt erstmal nicht mehr mit.
Aber ich möchte sagen, wirklich alle, auch die CDU, auch die FDP und auch die SPD.
Und dann noch dieser Wahlkampf dazu, wo ja dann die Frage, wie es mit Flüchtlingen, zum Beispiel auch aus Syrien, bei uns so weitergeht. Das bestimmende Thema war, glauben Sie, hoffen Sie, dass sich die Wogen jetzt dann mal wieder glätten in dem neuen Koalitionsalltag oder bleibt es so verhärtet?
Also ich glaube mit Sicherheit, dass dieses Land eine bessere Einwanderungspolitik braucht und auch eine reguliertere. Das ist aus so vielen Gründen wichtig. Es ist super wichtig, dass wenn Geflohene zu uns kommen, dass sie sofort arbeiten können. Dass sie eben nicht in die Kriminalisierung und allem drum und dran abrutschen. Da haben wir großen Verbesserungsbedarf. Ich glaube schon, dass das Thema bleiben wird, weil es aus den USA auch so gepusht wird. Das heißt, Populisten würden sich das Thema weiterhin nehmen und spielen und spielen und spielen. Und das leider Gottes haben wir ja auch gesehen, verführt so den einen oder anderen Politiker, der vielleicht Merz mit Nachnamen heißt, dazu Sachen vorzuschlagen, die mit unseren Werten, unseren westlichen Werten meines Erachtens nichts mehr zu tun haben. Und das ist zum Beispiel das Recht auf Asyl einzuschränken.
Hm. Die Frage ist, wie man das wieder in der Gesellschaft aushöhlen und befrieden kann, auf einem kleineren Niveau oder welchem auch immer. Ja. Was können Sie tun oder was kann Ihr Ziel sein, dann als Vorstandsvorsitzende von der Einrichtung der SOS Kinderdörfer? Muss man wahrscheinlich schon froh sein, wenn man bestenfalls den Status quo aufrechterhalten kann, oder? Reicht Ihnen das?
Ja, wenn wir jetzt mal ganz konkret auf Deutschland gucken, haben wir die Situation, dass viele Syrer, zum Beispiel ungefähr die Hälfte der Syrer, haben inzwischen entweder eine deutsche Staatsbürgerschaft beantragt oder haben sie bereits von denen, die zwischen 2011 und 2015 hier gekommen sind. Syrer haben grundsätzlich eine relativ hohe Ausbildung. Das heißt, wir haben inzwischen sehr, sehr viele Ärzte. Und in vielen ländlichen Regionen ohne die syrischen Ärzte wird es gar nicht mehr gehen.
Wie ist denn das eigentlich für Sie mit Ihrem familiären Hintergrund? Da sind ja viele, viele in Deutschland gelandet. Stehen die dann auch bei Ihnen vor der Tür und sagen, Mensch, Schwibschwager oder?
Nee, das ist jetzt nicht so passiert, aber tatsächlich habe ich Menschen kennengelernt, dass ich dann erst feststellte, dass sie mit mir verwandt sind. Das ist in den Anfangsjahren tatsächlich so ein bisschen passiert. Und ich glaube, ich bin relativ bekannt sozusagen in der syrischen Szene.
Ja.
Das wurde auch ein bisschen arg viel, weil die Gastfreundschaft und so weiter und so fort. Ich habe dann ein bisschen zurückgezogen. Ich bin ja dann doch deutsch sozialisiert. Mir ist das dann ab einem gewissen Punkt zu viel. Aber nochmal auf die Situation der Kinder hier in Deutschland. Wichtig ist bei Kindern aus Hintergründen, nehmen wir auch die ukrainischen Kinder, das haben wir ganz deutlich gesehen, dieser Verlust des Zuhauses und diese Ungewissheit, das hat extreme Folgen und das hat auch extreme Folgekosten. Das heißt, wir müssen daran arbeiten, dass wir darauf zugeschnittene Maßnahmen haben. Die müssen nicht unbedingt Integration sein, das kann aber so sein. Sie müssen individuell sein. Und auf jeden Fall ist Schule und auch Arbeit ganz, ganz wichtig am Anfang. Und da sind wir noch nicht Weltmeister.
Das war jetzt fast schon staatstragend. Wenn jetzt die UNO noch mal anrufen würde, wegen Generalsekretär.
Wissen Sie was, wo Sie das gerade sagen? Das habe ich noch nie gesagt.
Ich sehe gerade einen Anruf auf meinem Handy.
Nein, aber ich hätte das immer ausgeschlossen. Die letzten 6 Wochen, was da in den USA passiert ist und was passiert ist mit Zelensky im Oval Office. Ich glaube, ich würde es jetzt tatsächlich tun. Einfach nur, um dem was entgegenzusetzen.
Gut, sollte jemand zuhören und die Telefonnummer brauchen, wird
nicht passieren.
Wir könnten die dann sagen. Nee, Sie haben ja sowieso gesagt, Sie wissen, was Sie tun wollen. Buch schreiben war es auch nicht. Was war es denn jetzt? Das war doch der Cliffhanger vorhin, oder?
Das war der Cliffhanger vorhin, aber das geht jetzt in eine völlig andere Richtung. Ich freue mich so sehr auf meinen Ruhestand. Ich habe zum Beispiel, ich kann das aber nicht ganz so öffentlich sagen, ich würde gerne mal was stehlen.
Wenn Sie es nicht öffentlich sagen können.
Ja, aber ich sehe sehr gerne diese Filme mit dem perfekten Einbruch
ich kenne perfekten Mord.
Ja, und aber dann Mord nicht. Aber das würde ich gerne mal. Meine Freunde wissen das auch, dass ich das mir gerne durchdenke. Aber ob ich das dann mache und den Mut habe, das werden wir sehen. Und die Literatur wird sicherlich etwas sein, was ich gerne machen möchte.
Sollte Lana Idris bei Ihnen zu Besuch kommen, binden Sie zu Hause alles fest. Sie wissen jetzt,
oder ich möchte aber schon was Herausforderndes. Ich habe mal so überlegt, die Quadriga oder so.
Oder so.
Oder so.
Ja. Danke. Vielen Dank für den Besuch. Das letzte Mal in Freiheit haben wir Sie erlebt. Demnächst sitzt Sie möglicherweise mit der Quadriga. Wo bringen Sie die denn unter?
Ja, das ist ja genau der Spaß daran.
Das ist doch wie die mit dieser Goldmünze. Die müssen Sie dann einschmelzen.
Übrigens ist es noch nicht morgen mein Ruhestand. Also so schnell werden Sie mich nicht im Gefängnis besuchen müssen.
Gut. dann irgendwo draußen auf alle Fälle. Lana Idriss, vielen Dank für die Zeit.
Sehr, sehr gerne.
Oder Sie machen was Friedlicheres. Das wäre auch was für Sie. Sie könnten, es kann sein, dass Sie plötzlich auch vorkommen in Eltern ohne Filter. Das ist ein Podcast, den wir im Angebot haben in der ARD Audiothek. Und da suchen die Gastgeber in ganz Bayern, und Sie sind ja Teilzeitbayerin zumindest,
ja,
per Zufallsprinzip die nächsten Interviewgäste aus, weil jedes Elternteil hat irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Sie könnten auch.
Ja, klar.
Die haben wir jetzt in der Stunde ausgelassen, aber dann vielleicht demnächst dort. Eltern ohne Filter in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.